Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Cool sind so zahlreich erschienen an diesem wunderbaren Tag. Mir kommt es fast schon wie eine Ewigkeit vor, als ich das letzte Mal in der Gemeinde selber sein durfte, aufgrund von der Ferien, die ich jetzt geniessen durfte. Und dann noch dieser Quarantäne, die wir als Familie hatten. 2 Wochen kommt dann schnell mal wie eine Ewigkeit vor, wenn man nicht mehr so wirklich kann unter die Leute. Und darum freut es mich sehr, zum heute hier zu sein. Ich möchte gerne zum Anfang beten. Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir wieder zusammenkommen und dich in Ehre halten. Dass wir als Gemeinschaft auch füreinander da sein an diesem Sonntag, aber auch in dieser Zeit, die kommt. Herr, du siehst das Thema, das wir heute werden haben, über Kirche. Du siehst, dass es auch ein recht technisches Thema zum Teil ist. Und du weißt, um all die Leute, die wir jetzt gerade auch hier in der Gemeinde haben, die vielleicht Schwieriges durchmachen, die heute vielleicht könnten, da durch die Botschaft oder so zu kurz kommen. Ich bitte dich, dass du kannst, ja, bei diesen Menschen ganz speziell nahe sein. Und ihnen kannst das schenken, was sie in dieser Situation brauchen. Hey, bitte dich, dass wir heute dürfen, ja, dieser Kirche wirklich auf eine gute Art und Weise nachsehen. Dass wir dürfen auch gerade als Gemeinden, als Krishona Wattwil und Krishona Nestau, einen gewissen Blick für das Toggenburg bekommen. Ich danke dir, Herr, dass das Thema jetzt auch darf mal angesprochen werden. Ich danke dir, dass auch immer wieder vieles an Entwicklungen fortlaufen tut. Und dass es jetzt einfach auch einen guten Zeitpunkt gegeben hat, wo man wirklich einmal wieder über Kirche nachstudieren kann. Amen. Genau, wir fangen heute mit einer etwas anderen Serie an. Der Pascal ist ja, wie gesagt, beim Jakobusbrief dran. Und ich kann mir, bei mir ist es schon lange auf dem Herz gelegen, mal etwas zu machen zu den Kirchen. Wie steht es so um die Kirche von heute, um das Christentum? Wie relevant ist das überhaupt noch? Wir werden heute ein bisschen über das ins Gespräch kommen, wie es um die Kirche heute steht. Tut. Muss ich das ein bisschen wegnehmen? Wahrscheinlich, ja. Und dann die nächsten beiden Mal wird es einmal darum gehen, wie stehen wir denn überhaupt gegenüber anderen Religionsgemeinschaften da? Und was gibt es für einen Blick in die Zukunft, gerade auf die Kirche? Die Kirche soll während dieser Serie ein bisschen unter die Lupe genommen werden. Und es kann sein, dass es an vielen Stellen, wie gesagt, auch ein bisschen technisch sein wird oder ein bisschen theoretisch auch. Ihr müsst heute wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit ausharren, weil ich möchte eigentlich gerne auch ein bisschen geschichtlich die Kirche aufgreifen, wie sie sich zu dem entwickelt hat, wo sie heute ist. Und anhand von dem dann eigentlich dann wieder auch einen Bezug zu der Bibel machen. Was das für uns gerade auch kann heissen, als Gemeinde hier vor Ort oder eben gerade auch für die Kirche weltweit. Ich hoffe, dass wir auch bei diesen 3 Teilen, die ich habe, auch dürfen, etwas für unsere Jüngerschaft dazulernen. Weil eigentlich ist es unmöglich, dass wir über das Wesen der Kirche reden oder über die Relevanz der Kirche, ohne dass wir auch nicht irgendwie einen Bezug machen tut zu der Jüngerschaft an sich. Weil irgendwie bedingen die 2 sich immer miteinander. Wenn eine gute Jüngerschaft gelebt wird, dann wird das Wesen der Kirche gut sein. Ist so ein bisschen die Tendenz. Und darum, auch wenn jetzt nicht direkt auf die Jüngerschaft eingegangen wird, so glaube ich oder hoffe ich, dass jeder Einzelne doch auch kann etwas für sich selber mitnehmen kann, damit etwas auch kann zu dieser Relevanz von der Kirche beispielsweise beitragen werden. Ich habe gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn ihr so ein bisschen eine kleine Einführung hättet zu dem, dass ihr wisst, was so ein bisschen auf euch dann zukommt. Genau. Starten wir doch gerade mal mit dem Text von heute aus der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnis an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von immer überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Jüngeren unter uns wird der Text wahrscheinlich aus dem Snowcamp noch bekannt sein. Da haben wir ganz viel miteinander angeschaut, wo es um das Thema Gemeinschaft gegangen ist. Aber der Text sagt eben auch sehr vieles über das aus, was denn genau Kirche zu ihrer Gründungszeit überhaupt relevant gemacht hat. Und ich finde, das ist dort ein sehr ein starker Text, der sehr, sehr viel dazu weitergeht. Wir lesen im letzten Vers, dass sie ein hohes Ansehen hatten unter den Leuten. Gerade auch durch das Engagement, das sie in ihrem Umfeld hatten. Die Gemeinschaft der Christen war prägt von ihrem Zusammenhalt, die Liebe und Hilfsbereitschaft. Prägt vom Gebet, von der festlichen Gemeinschaft mit Abendmahl und Teilen und Verkaufen von Gütern. Gerade zugunsten von den ärmeren Leuten. Ihre Zusammenkünfte sind von Freude und Ehrfurcht geprägt gewesen. Und das hat sie irgendwie in der Gesellschaft, in dem römischen Imperium, relevant gemacht. Eigentlich ist das wie die purste Form von Kirche, die wir da dürfen drinnen lesen in der Bibel. Es ist so eine Kirche, wo man das Gefühl hat, die hätte noch nie irgendwo durch ihre Unschuld oder so verloren. Könnte man meinen. Es ist irgendwie einfach so eine perfekte Atmosphäre schon fast. Und es ist spannend, es hat nicht einmal, oder ja, spannend wie auch ein bisschen tragisch, dass das gar nicht so mega lang eigentlich angehalten hat, wenn man das kirchengeschichtlich tut, ein bisschen anschauen. Und ich habe euch heute da ein paar Daten notiert, also Jahrhundertdaten, wo ich kurz möchte mit euch zusammen darauf eingehen. Es wird ums 1. bis 4. Jahrhundert gehen, um einen Teil aus dem 8. Jahrhundert, aus dem 17. bis zum 19. Jahrhundert und 19. bis zum 20. Jahrhundert. Weil ich glaube, wenn man gerade diese Jahrhunderte anschauen, dann verstehen wir die Kirche in ihrem Wesen oder wie sie sich zu dem entwickelt hat, wo sie heute ist, was auch immer das denn ist, dass man sie dann viel besser verstehen lernen kann. Nachdem die erste Gemeinde gegründet worden ist, wissen wir ja, hat sich die Botschaft über die ganze Welt ausverteilt. Ganz stark in Europa und dann auch in Teilen von Nordafrika. Da ist die Botschaft angekommen und das ist super gewesen. Sehr, sehr viele Menschen haben durch das Zeugnis, das wir dort lesen dürfen, auch in vielen anderen Ländern zum Glauben gefunden. Aber es hat auch immer wieder erheblich grosse Schwierigkeiten gegeben. Innerkirchlich ist es nicht lang gegangen und es hat schon die ersten Spaltungen gegeben unter den Christen. Die Auseinandersetzung oder die Differenzen zwischen West- und Ostkirche, die dann später bekannt war als die katholische und die orthodoxe Kirche, die sind immer mehr angewachsen. Und zudem aus dieser allgemeinen Kirche, die dann eigentlich gegründet worden ist, das, was man unter der katholischen Kirche versteht, hat es auch immer weitere Strömungen gegeben. Es hat zum Beispiel einen Mann gegeben, der hat Marcion geheissen. Also ich weiss nie, ob ich den Namen richtig ausspreche, ob es jetzt Marcion ist oder Marcio, wie man mit C schreiben tut. Aber der hat beispielsweise eine Überzeugung gehabt, dass Gott, der Erlösergott und der Schöpfergott nicht die gleichen sind. Das hat dazu geführt, dass er zum Beispiel das ganze Alte Testament verworfen hat und grosse Teile aus dem Neuen Testament. Und sehr, sehr viele Leute sind dem Typ nachgefolgt. Und das hat riesige Differenzen gegeben innerhalb der Kirche, noch zusätzlich aufgrund von dem, dass irgendwie immer wieder so Leute gegeben hat, die das Gefühl hatten, jetzt muss ich meine Überzeugung durchzwängen und aus dem aus einer Bewegung entstehen. Und eigentlich hat der Marcion mit dem Fundament, also das Fundament der Christen weggenommen, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir das Alte Testament nicht mehr haben, dann wird es sehr schwierig, um auch aufs Neue Testament hinzuweisen. Und was hat Jesus nochmal für eine Bedeutung, wenn das Neue Testament keine Relevanz hat? Und so weiter und so fort. Aber auch von außen her sind Christen immer wieder stark betroffen worden in dem 1. bis 4. Jahrhundert. Also auch noch weit über die Zeit aus. Zum Beispiel durch die Verfolgung der Römer auch, im römischen Imperium, was es immer wieder mal gegeben hat. Ganz stark, so gegen Ende 13. Jahrhundert, Anfangs 14. Jahrhundert, oder Diokletian beispielsweise. Es ist ganz verrückt, was dort passiert ist. Aber es hat eben auch eine Zeit gegeben, wo spannenderweise dann auch sehr fest so ein bisschen die Zeit von der Aufklärung und so auch einspielen tut, wo man im römischen Imperium Christen als dumm dargestellt hat. Es hat im 2. Jahrhundert einen Philosoph gegeben, römischen, der hat Celsus geheissen. Und der hat den Christen quasi vorgeworfen, dass sie dumm und unvernünftig sind. Weil sie haben sich mit den armen Leuten abgegeben, mit den Benachteiligten im römischen Imperium und haben das Gefühl gehabt, okay, die Botschaft von diesen Christen ist sowieso nur mehr zugänglich für die weniger Gescheiden unter uns Römer. Und hat zudem auch gesagt gehabt, aus einer sehr intellektuellen Sicht, dass der Glaube, der christliche Glaube für ihn jetzt intellektuell nicht zugänglich wäre. Und er hat ihnen darum vorgeworfen, dass er unvernünftig ist. Also, sie haben eine sehr starke Überzeugung in der römischen Philosophie gehabt, dass vieles muss auch wissenschaftlich erklärt werden. Und spannenderweise ist die Kirche voll auf das eingegangen. Theologie ist in dieser Zeit, die Disziplin, immer mehr gekommen. Glauben ist schnell eine Wissenschaft geworden, aufgrund von dem, wie man nicht die Auseinandersetzungen haben mit den Römern oder der Philosophie, und hat sich angefangen, deren anzupassen. Und die Kirche, so wie wir sie voran in den Apostelgeschichten dürfen lesen, die hat eigentlich sehr schnell eine Unabhängigkeit gegenüber dem Staat, ihre Unabhängigkeit verloren. Die Kirche ist eigentlich gar nie wirklich so gedacht gewesen, oder es ist nie gesagt worden, dass ihr euch irgendwie solltet an einem Staat angliedern und eine Staatsreligion sein. 380 nach Christus hat es dazu geführt, dass drei Kaiseredikte, das hat zu selber Zeit im römischen Imperium Ost und West, drei Kaiser gegeben und die haben dann bestimmt, komm, wir machen das Christentum zur Staatsreligion. Das ist, glaube ich, gar nie wirklich der Sinn dahinter gewesen. Und durch das sind zwar sehr, sehr viele Christen von der Verfolgung befreit worden, aber das ist wie eine Geburtsstunde gewesen für die institutionalisierte Kirche, könnte man sagen. Und das hat sich sehr, sehr lange weitergezogen, bis ins 8. Jahrhundert und auch noch viel weiter darüber aus. Vielen ist vielleicht der Karl der Große im Begriff, der fränkische König, der dann einmal an die Macht gekommen ist, nachdem sein Vater, der Pippin, verstorben ist. Das fränkische Königreich ist so ein bisschen das, was man heute unter Frankreich versteht. Und wo der an die Macht gekommen ist, wo man gemerkt hat, okay, da ist wirklich eine grosse Nummer, ist der Papst zum Karl gegangen und hat ihn gesalbt. Und es ist spannend, wie immer wieder Kaiser und Papsttum sich gegenseitig gebraucht und zum Teil auch wirklich manipuliert haben. Der Karl der Grosse ist gesalbt worden von der Kirche. Die Kirche hat durch das Schutz bekommen vor den Barbarenstämmen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass der Karl sehr viel Macht über die Kirche bekommen hat. Auf einmal war es er am 8. Jahrhundert, der dann gesagt hat, du und du kannst Bischof sein und du nicht. Nicht mehr die Kirche hat ihre Kirche führenden Personen eingesetzt, sondern der Karl der Grosse, also der Kaiser. Und das hat dann auch immer mehr zu einer Abspaltung von der Ostkirche geführt, in der Westkirche. Er hat noch ganz andere Sachen eingeführt. Der Grund, wieso wir uns am Sonntag treffen, oder die Person, die dazu verantwortlich war, dass der Sonntag zum Gottesdiensttag erkoren worden ist, war auch der Karl der Grosse. Aufgrund von über 1200 Jahren dürfen wir uns jetzt einmal am Sonntag zusammentreffen, weil er das bestimmt hat. Und er war auch der, der gesagt hat, Gottesdienste müssen lateinisch gehalten werden. In der Westkirche. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man West- und Ostkirche unterscheiden. Und das hat dann immer weiter gemacht. Im 17. bis 19. Jahrhundert, das war für die Kirche eine enorm anspruchsvolle Zeit gewesen. Ich weiss nicht, ob der eine von euch der 30-jährige Krieg zum Beispiel ein Begriff ist, der 1718 bis 1748 stattgefunden hat. Der ist zwischen Katholiken und Protestanten geführt worden. In Bezug mit den jeweiligen Machthabern von den verschiedenen Ländern, die involviert waren. Also Katholiken und Protestanten haben sich gegenseitig bekriegt. Und die jeweiligen Landesherrscher, Kaiser, Könige und so weiter, die haben bei dem mitgemacht, je nachdem, wo sie sich angehörig gefühlt haben. Und wisst ihr, was sich dann die Leute gedacht haben? Die Kirche und der Adel müssen unbedingt entmachtet werden. Und nachher hat es dazu geführt, dass die Französische Revolution gekommen ist. Gegen Ende 18. Jahrhundert. Nachher ist auch der Napoleon gekommen. Und durch ihn ist eine sehr, sehr starke Säkularisierung passiert. Von der Kirche gerade auch. Also die Bürgerschaft hat sich dann aufgelehnt gegen den Adel wie auch die Kirche. Und die Kirche ist abgesetzt worden. Es hat sogar, in Frankreich hat man sogar das Christentum wirklich ganz abgesetzt gehabt. In Deutschland hat sie zum Teil nur noch eine gewisse Relevanz gehabt, sofern sie sich dem Staat angeordnet hat und dem Vernunftdenken. Und dann ist irgendwo Kirche und Staat gar nicht auf einer Ebene gewesen, sondern Kirche ist zumal untergliedert worden gegenüber dem Staat. Und sie hat nur noch diese Relevanz gehabt, wenn sie sich sozial engagiert hat. Ganze Klöster sind kaputt gemacht worden aufgrund von dieser Zeit. All die Klöster, die nicht parat waren, um den Menschen zu helfen und gleichzeitig auch eine Bildungsstätte zu sein, die hat man kaputt gemacht, die hat man enteignet. Und von christlicher Botschaft war eigentlich gar nicht wirklich die Rede gewesen, weil das als unvernünftig gegolten hat. Und es hat eben aufgrund von dem dann auch wieder Erweckungsbewegungen gegeben. Der Pietismus ist so eine und Krishona ist eine von diesen eine Bewegung, die aus dem Pietismus entstanden ist, auch, wo gesagt haben, wir möchten uns nicht dem unterordnen, dieser säkularisierten Kirche, die uns vorgeschrieben wird, wie wir quasi den Glauben zu leben haben, wie zu selber Zeit sehr viele Menschen einfach den Glauben nach dem Buchstaben quasi gelebt haben. Aber das mit der Aufklärung ist dann auch, und da befinden wir uns jetzt im 19. und 20. Jahrhundert, mit den beiden Weltkriegen ein bisschen zu Ende gegangen. Man hat gemerkt, dass das Vernunftdenken, wenn wir das als höchstes Gut haben und den Menschen selber an höchster Stelle stellen, dass dann doch nicht alles so gut funktioniert. Deutschland war eines der aufgeklärtesten und säkularisiertesten Länder zu selber Zeit. Und dann ist der Hitler gekommen, ein Wahnsinniger, ein Gescheiden, aber ein Wahnsinniger. Und hat das ganze Volk verführt. So viel zu der Vernunft und zu der Aufgeklärtheit der Deutschen oder auch anderen auf der Welt. Und das ist dann wiederum eine Zeit gewesen, wo die Leute nach diesen Weltkriegen wieder mehr in die Kirche gegangen sind. Aber das hat dann sehr schnell auch wieder abgeflacht. Das Bundesamt für Statistik tut immer wieder Erhebungen machen, auch zu den Kirchen. Und jetzt müsst ihr mal begutachten, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, wie es um die Entwicklung steht von der Kirchenbürgerschaft in der Schweiz. Also ihr seht hier 1970, sind fast mit der, also die Blauen sind die Katholiken, die römisch-katholische Kirche, die Roten sind die evangelisch-reformierten und da oben sehen wir noch so einen orangen Balken. Das sind andere christliche Gemeinschaften. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da fast 95% haben, die von der Bevölkerung einer christlichen Glaubensgemeinschaft angehörig sind und wie sich das entwickelt hat, bergab. Die Personen ohne Religionszugehörigkeit sind immer mehr am Anwachsen. Auch die muslimische Glaubensgemeinschaft, oder der grüne Balken, die wachsen auch immer ein bisschen mehr an. Gerade auch in spannenderweise, gerade zum Beispiel in Ländern wie Frankreich. Und alles andere nimmt ab. Und das ist eine Statistik aus dem 2020. Natürlich kann man bei dieser Statistik sagen, okay, ich zum Beispiel, ich bin jetzt auch noch bei der evangelisch-reformierten Kirche dabei. Ich zahle noch meine Kirchensteuern beispielsweise. Ich werde wahrscheinlich eher dort eingegliedert als jetzt bei der anderen christlichen Glaubensgemeinschaft, also bei den Freikirchen. Und dann gibt es natürlich auch Christen, die jetzt einfach nicht einer Kirche zugehörig sind aufgrund von einer Mitgliedschaft oder so, die jetzt wahrscheinlich da ein bisschen untergegangen sind. Aber mehr oder weniger können wir davon ausgehen, dass es jetzt heute in unserer Zeit ja ungefähr um die ein bisschen mehr als 60% Christen will handeln in unserem Land, wo wir noch haben. Und das hat innerhalb von 50 Jahren um über 30% abgenommen. Das ist krass. Und die Entwicklung, wenn ihr schaut, jedes Jahrzehnt verstärkt sich. Jedes Jahrzehnt treten mehr Leute aus den Kirchen aus, dann mehr Leute sich vom Glauben abwenden. Und dann muss man sich fragen, ja, wie relevant sind wir denn als Kirche heute noch, wenn das der Fall ist? Ich sage jetzt nicht, dass Mitgliedschaften die Relevanz der Kirchen ausmachen, aber es sind jetzt halt einfach Zahlen, wo man sieht, irgendwo fehlt etwas. Und wenn auch Kirchenforscher irgendwie nachgeht, dann sind die Prognosen für das 2050 und 2060 in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, überall recht düster aus. Nimm mich wunder, wie denn das mal sein wird, wenn ich irgendwie 60, 70 bin, wie es dann um Kirchen steht, tut, wie viele das dort noch zugehörig sind. Und ich möchte das jetzt einfach mal kurz stehlen und euch fragen, wie wird Kirchen jetzt zum Beispiel bei uns in der Gesellschaft dargestellt? Was ist das, wo in den Medien jeweils über die Kirche berichtet wird? Kann man da so zwei, drei Stimmen mal hören? Einfach reinschwätzen. Ja. Ja. Mhm. Ja, zum Beispiel die ganzen Missbrauchsfälle, das ist ja immer wieder etwas, was kommt, tut. Genau. Ja. Ja. Ja, es wird vor allem auch Landeskirchen immer, also noch stärker vorgeworfen wie der Freikirchen. Eben die Freikirchen sind quasi ein bisschen die hipperen Christen, könnte man jetzt sagen. Nicht alle freikirchlichen Denominationen, aber es hat so ein bisschen Tendenz dazu, dass Freikirchen ein bisschen anders sind. Genau. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie besser sind. Ja, noch weiters. Das ist ja so, ja. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Reportagen, zum Beispiel auch bei SRF, das könnt ihr nachschauen, wo Leute befragt worden sind, ab wann ist denn für euch Kirche jetzt wirklich wichtig? Und 90% der Aussagen laufen daraus heraus, dass wenn sie sich sozial betätigen tut, dass sie dann wichtig ist und sonst nicht. Da ist man heute sehr, sehr knallhart. Und es geht nicht mehr wirklich um den christlichen Inhalt der Botschaft. Der hat sowieso an Relevanz heute verloren. Leider. Genau, das ist es so, ja. Im Groben und Ganzen geht es ein bisschen auf das raus. ZHW hat im 15. ebenfalls eine Umfrage gemacht, eine quantitative, wo es darum gegangen ist, ja, wie steht es denn so ein bisschen um das Verhältnis zwischen den positiven und negativen Beiträgen gegenüber der Kirche in den Medien. Da war es eigentlich gar nicht einmal so schlecht gewesen. 40% sind noch positiv gewesen. Die 43 da sind neutral, die 11, der rote Balken, ist negativ und die 6% da sind noch unklar. Aber was mich erschüttert hat an dieser Statistik ist, dass wenn man Teilsarmee aus der Rechnung rauszieht, bleiben noch 11% positive Beiträge. 11% von diesen 40. Da hat man dann schon ein bisschen zu denken, ehrlich gesagt. Die Markt- und Sozialforschung von Zürich im 2016 hat eine Umfrage gemacht zu den Freikirchen. Und ja, ich blende es ein bisschen einfach ein. Was man den Freikirchen vorwerfen tut, ist, dass sie sich genau mit diesen Sachen identifizieren. Also, was wir quasi uns auf die Flagge schreiben, ist, wir sind gegen Sex vor der Ehe, wir sind gegen die Abtreibung, wir sind gegen die Homosexualität, gegen Armut und Hunger in dieser Welt und so weiter und so fort. Und ich finde jetzt zum Beispiel die obersten drei Themen sind sehr wichtig, dass man über das schwätzen tut. Aber wir müssen uns wirklich fragen, ist das da, wo wir möchten uns auf die Flagge schreiben? Und wie können wir das biblisch vertreten? Hat Jesus uns nicht mit einem anderen Auftrag eigentlich beauftragt, wo wir nachgehen sollen? Das ist die Wahrnehmung der Gesellschaft heute gegenüber jetzt einfach den Freikirchen, aber eigentlich auch gegenüber den gesamten Kirchen an sich. Und die Umfrage hat noch sehr, sehr viel weiteres ergeben. Also die sich interessieren, denen kann ich das Material wirklich zuschicken. Es hat dann noch einen Teil gegeben, wie relevant das dem Freikirchen in der Gesellschaft ist. Und 22% haben gesagt, sie sind gesellschaftsrelevant, die anderen nicht. Also die anderen gesagt, die anderen 78%, die braucht es eigentlich gar nicht wirklich. Oder die spüren wir gar nicht wirklich in der Gesellschaft. Und ich möchte jetzt nochmal zu dem Bibeltext zurückkommen, den wir am Anfang lesen durften. Und jetzt bitte... Vielleicht wisst ihr noch einiges jetzt, was wir ein bisschen aus der Geschichte auch gehört haben. Die Bibel hat es eigentlich, oder die Christen haben es von Anfang an gar nicht zum Anliegen gehabt, dem Staat ähnlicher zu werden. Oder ihm mehr zu dienen als Jesus Christus. Und das hat es in der Geschichte mehr und mehrmals gegeben. Sie sind genau gewusst, auf was dass es wirklich darauf ankommt tut. Sie haben unter der Herrschaft von Jesus Christus gelebt und haben sich als eine Einheit verstanden. Von dem träume ich, dass man heute könnte unter den Christen von Einheit schwätzen. Das ist sehr, sehr schwierig, wie verstritten dass man da ist. Das haben sie irgendwie sogar geschafft über Jerusalem hinaus, wenn man zum Beispiel jetzt die Apostelgeschichte weiterverfolgen tun. Rom, Ephesus, Korinth, Thessaloniki und so weiter und so fort. All die haben sich angehörig gefühlt zu dieser Urgemeinde Jerusalem. Man hat sich als ein Leib verstanden. Ihr Glauben war prägt von einer Ehrfurcht, von Freude, wie auch das Zusammenkommen. Immer wieder haben sie gefeiert, haben sie das Abendmahl eingesetzt. Und sie haben ein grosses Herz und einen weiten Blick für ihr Umfeld gehabt. Und wenn ich mir so den Text verinnerlichen tue und die Entwicklung aus der Geschichte anschaue, die Auswertung aus diesen Umfragen, dann frage ich mich wirklich, wie viel ist von dem noch übrig geblieben? Von dieser Fülle, die uns eigentlich ursprünglich einmal geschenkt worden ist, oder wo wir nachgehen sollten. habe irgendwie das Gefühl, wir hätten ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Treue gegenüber dem Staat, der Welt und der Treue gegenüber Christus verloren. Also, ich habe das Gefühl, heute dreht sich sehr, sehr vieles darum in der Kirche, wie können wir in der Gesellschaft relevant sein, indem wir zum Beispiel durch die Organisation etwas machen können. Und nicht durch die Botschaft an sich. Also der Fokus von der Kirche ist über die Zeit aus immer stärker getrübt worden. Das war noch Fokus gewesen. Und das ist hier in dieser Entwicklung ab und zu wieder gekommen, aber auch sehr, sehr stark verloren gegangen. Und das ist sogar so weit gegangen, dass Christen für Kriege verantwortlich gewesen sind. Nicht nur für den 30-jährigen Krieg, es hat noch sehr, sehr viel anderes gegeben. Und dann ist sie von der Aufklärung entmachtet worden und dem Staat noch weiter untergliedert worden. Und heute bemerken wir stark, wie die Kirche so ein bisschen darum ringt, um wieder relevant zu sein. Aber sie scheitert immer wieder. Und wieso? Das sind jetzt Vermutungen, aber anstatt dass man sich fragen tut, was fehlt an unserem kirchlich-christlichen Wesen, wirklich essentiell, was fehlt uns essentiell, tut man viel lieber irgendwie sich dem Organisationsapparat Kirche betätigen und versuchen, mit dem die Lücken zu füllen, also die Lücken zu stopfen, das, was uns eigentlich fehlen tut. Die Kirche dreht sich heute sehr, sehr stark um sich. Und ich musste mir zugestehen, ich glaube, wir tun das als Gemeinde auch gewissermaßen. Wir müssen schon nur mal das Verhältnis anschauen zwischen wie viele Ressourcen stecken wir in die Gemeinde und wie viele Ressourcen stecken wir in die Gesellschaft, zu Missionsbetrieben beispielsweise. Das ist in keinem Verhältnis eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Die Landeskirchen wiegen heute sich noch in Sicherheit, wie sie wissen, die Pfarrerlöhne werden noch gezahlt für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich. Es gibt zwar immer wieder Rückschritte bei vielen Landeskirchen, dass zum Beispiel eine Pfarrerstelle gestrichen werden muss, aber man kann so ein bisschen dem Trend nachgehen, den man bisher schon seit mehreren Jahren verfolgen tut. Ich frage mich einfach, was denn mal passieren tut, wenn dann mal die FDP beispielsweise wieder einen Vormarsch machen und sagt, die Kirchensteuer sollte jetzt wirklich abgeschafft werden und das wird dann angenommen. Dann gibt es einen riesigen Kollaps in der Landeskirche. Und ich glaube, es wäre naiv zu denken, wenn wir glauben, dass der Kollaps einfach so an uns vorbeigehen würde, an den Freikirchen. Ich glaube, wir werden mehr und mehr wieder zurück zu unseren Wurzeln kommen und uns wirklich Gedanken darüber machen, was ist das Wesentliche, das wir verfolgen sollten. Uns nicht wirklich betrüben lassen von dem ganzen aufklärerischen Denken beispielsweise. Wenn das wichtig war, auch für die Kirche zum Teil, dass sie zum Beispiel nicht mehr so moralisierend ist, aber wenn das unser Hauptfokus ist, dann geht einfach extrem etwas verloren. Wir sollten uns nicht auf die säkularen und verstaatlichten Gedankengüter grundsätzlich fokussieren. Schon auch beachten, damit wir wissen, wie wir kommunizieren müssen. Aber wir müssen uns wirklich darüber Gedanken machen, wem dienen wir, wo liegt unser Fokus. Kurz gesagt handelt es sich eigentlich um die Christen, die es heute braucht, um Christen, die sich im Evangelium nicht mehr schämen tun. Wie das der Paulus beschrieben tut. Er hat sich dem Evangelium nicht geschämt, weil er gewusst hat, dass das eine gute Kraft ist für die Menschen, dass sie zu der Erlösung finden können. Ich finde, das sollte das sein, was bei uns auf der Kirchenflagge stehen sollte. Und jetzt nicht, dass wir gegen Sex vor der Ehe, gegen Homosexualität und gegen Abtreibung sind, auch wenn das wichtige Themen sind. Aber wir müssen uns wirklich Gedanken machen, was ist unsere primäre Identität? Was ist unser primärer Auftrag? Damit wir dem Auftrag auch wirklich nachgehen können, den uns Christus einmal gegeben hat. Ich möchte aus dem aus ein paar Punkte zusammenfassen. Das sind alles hypothetische Sachen. Aber ich glaube, das könnte der Kirche heute zu einer stärkeren Relevanz verhelfen. Wenn die Kirche in der biblischen Tradition verharren tut, in dieser biblischen Tradition, wo uns dort Nachfolger, von der zeitlichen Nachfolger von Jesus Christus überliefert worden ist, dann ist so sehr, sehr viel Gutes zu tun. Die Suche nach der Einheit in Christus mit anderen Christen, die kann extrem viel Relevanz uns bringen. Wir sind sehr, sehr unglaubwürdig durch unsere Zerstrittenheit unter den Christen. Unsere Botschaft ist, wir können doch nicht von Liebe reden, wenn wir so getrennt voneinander sind. Ein Beispiel zum Beispiel. Es braucht einen neuen Fokus auf unseren Auftrag, dass wir die Botschaft in unser Umfeld heraustragen können. Ich fände es auch cool, wenn wir dann auch als Gemeinde mal an einer Gemeindeversammlung oder so einfach dem könnten zum Beispiel nachstreben, was könnte das heissen für uns? Was könnten wir zum Beispiel für die Benachteiligten in unserem Umfeld hier im Toggenburg machen? Weil irgendwie hat das der ersten Gemeinde auch zur Relevanz verholfen. Und Christus hat gesagt, dass er für die Armen gekommen ist. Und hat so viel auch darauf hingewiesen, wie wichtig ist, dass ihr euch um die Armen solltet kümmern. Wir können eine Relevanz gewinnen, wenn wir immer weiter im Gebet bleiben, die christliche Festgemeinschaft aufsuchen und das Abendmahl feiern. Wir müssen da extrem unseren eigentlichen Wurzeln und unserer Identität bewusst werden. Und wenn jeder Christ und jede Christin sich bewusst wird, was Gott eigentlich für eine Ehrfurcht gebühren tut und versucht, nach dem zu leben, dann ist auch sehr, sehr viel für die Kirche zu tun. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt tut in den nächsten 50 Jahre beispielsweise. Aber die bisherigen Prognosen sehen eher tragisch aus. Und ich fände es wirklich wichtig, wenn wir über das nachdenken würden, was können wir hier als Gemeinde tun, was können wir vielleicht allgemein für die Kirche tun, dass die Kirche wieder von dem angebrochenen Himmelreich zeugen, wo sie ursprünglich tun hat, indem dass sie zusammengekommen ist, gebetet hat, gefeiert hat, den Armen geschaut hat, Gemeinschaft voll Freude und Liebe gezeugt hat und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du das heute mitnehmen und mal ein bisschen, auch ein bisschen verdauen. Und vielleicht kommen da ein paar Ideen. Es wäre sehr spannend zu hören, was das für Ideen wären, wo wir das als Gemeinde zum Beispiel angehen könnten. Oder was wir könnten tun für die Einheit der Christen hier im Tal beispielsweise. Und so weiter und so fort. Ich möchte gerne noch beten. Herr, möchte dir Danke sagen, dass du mit diesen ersten Christen so eine coole Sache auf die Beine gestellt hast. Die Kirche, die Gemeinden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute in unserer Zeit zeigen tust, wie wir können, wirklich von dem zeugen, was wir da dürfen in der Bibel lesen, in der Apostelgeschichte. Zeig du uns bitte auf, was wir können tun für unser Umfeld. Zeig du uns vielleicht gerade auch auf, wenn wir uns irgendwo verlaufen haben, eben wenn unsere Identifikation gegen aussen eine völlige falsche ist oder eben nicht die primäre. Zeig du uns, was wir können tun, dass die Kirche wieder an Relevanz gewinnen in der Gesellschaft. Ich bitte dich, Herr, dass die Menschen zum Glauben finden, dass die Neubekehrungen dürfen die Kirchenaustritte überwiegen. Dass dein Himmelreich darf weiter anbrechen bis zu dem Zeitpunkt, wo du wieder kommen tust. Und lass uns nie vergessen, dass das Wichtigste von der Kirche ist, dass wir uns dir noch ausrichten tun. Dass du schlussendlich das Entscheidende bist. Das Wesentlichste von der Kirche. Weil du der Begründer von der Kirche bist. Und all diesen Eigenschaften, die Kirche davon zeugen sollen.
Ja, schenk uns Weisheit, Kraft und einfach auch die nötigen Prozesse, dass wir immer mehr zu dieser Realität, die da in der Bibel beschrieben wird, wieder zurückkommen.